Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Heute geht's um das Thema künstliche Intelligenz und die Einsatzmöglichkeiten im Handwerk. Darüber spreche ich heute mit Kai Wittig. Er ist Geschäftsführer des Landesinnungsverbands der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke in Mecklenburg-Vorpommern und mit Christian Diemanski. Er ist Experte für Digitalisierung im Handwerk und Geschäftsführer der Descript Solutions GmbH. Hallo Kai und hallo Christian.
Hallo Max.
Grüß dich Max.
Ich würde sagen, zu Beginn dürft ihr beide euch einmal selbst kurz vorstellen. Ich habe jetzt eure Überbegrifflichkeit, die Bezeichnung einmal schon genannt. Kai, fang doch du einmal an. Wer bist du und wo kommst du her?
Ja, gern Max. Erstmal, du hast das richtig ausgesprochen. Das ist schon mal super. Ich bin seit über 10 Jahren jetzt Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes hier in Mecklenburg-Vorpommern, zuständig für das Elektro- und Informationstechnische Handwerk, aber auch für das Sanitär-, Heiz- und Klimatechnische Handwerk. Bin da in 2 Gewerken unterwegs und wir sind als Handwerksorganisation sozusagen die Interessensvertreter, aber so vor allen Dingen auch im fachlichen Bereich und im technischen Bereich, organisieren Messen, Schulungen und verwalten im Prinzip auch ein Stück weit den Verband und die Arbeit der Innungen und sind damit eigentlich hier zumindest im kleinen, beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern recht erfolgreich unterwegs.
Das heißt, du bist nah dran an den Elektrofachbetrieben, aber auch an den SHK-Betrieben bei euch im hohen Norden.
Genau, genau. Wir haben hier insgesamt über 800 Betriebe, die wir direkt vertreten, die organisiert sind in 24 Innungen, wenn ich jetzt für beide Verbände spreche. Wir haben natürlich hier gerade in einem kleinen Bundesland einen relativ engen Austausch auch direkt mit den Unternehmen vor Ort.
Christian, auch du hast mit Handwerksbetrieben zu tun, auf einer bisschen anderen Ebene. Erzähl doch mal, wer bist du und was ist dein Hintergrund?
Man könnte fast sagen, seit der Muttermilch. Mein Vater ist nämlich Amtsbruder von Kai in 2 Bundesländern und in dem Sinne bin ich damit aufgewachsen, habe aber vor über 20 Jahren mit 2 Freunden vom Schulhof weg eine kleine Softwarefirma aufgemacht, die mittlerweile 20 Jahre wachsen durfte und wir uns tatsächlich mit der Digitalisierung von Handwerksverbänden, Organisationen, aber sogar auch Betrieben beschäftigen.
Das ist sehr spannend und leitet direkt über in unser heutiges Thema. Wir sprechen nämlich über Digitalisierung auf der einen Seite, aber auch über künstliche Intelligenz im Handwerk, speziell die Einsatzbereiche in verschiedenen Handwerksbetrieben, was man denn auch nutzen kann. Christian, du beschäftigst dich jetzt seit Jahren mit Digitalisierung. Der Bereich künstliche Intelligenz, der, ja, kann man sagen, boomt aktuell. Wie ist da so die Entwicklung, wenn du mal die letzten paar Jahre dir anschaust?
Ja, es ist eigentlich verrückt. Um es mit einem Begriff zusammenzufassen, ist es atemberaubend vielleicht für den einen oder anderen, der das näher verfolgt. Wir konnten vor guten 2 Jahren noch wirklich nicht viel erwarten, mit KI zu lösen und auch von der KI ordentliche Antworten zu bekommen. Also Kai bringt an der Stelle, so ein Witz, wenn man die KI vor 2 Jahren fragte, wenn eine halbe Glatze 1000 Haare hat, was hat eine ganze Glatze? Und dann sagte die KI ja, halb ist gleich 1000, also ist ganz gleich 2000. Und dass das natürlich nicht passt, das sind so Entwicklungsbeispiele, die wir in den letzten 2 Jahren genommen haben. Also wir sind von wirklich eher noch schwacher KI in ein Zeitalter und gerade durch diese großen Sprachmodelle, Large Language Models in Englisch, sind wir wirklich in einem neuen Zeitalter gelandet und dass jetzt juristische Staatsexamen oder auch Medizinexamen von der KI mit einer 1 bestanden wird, das ist sicherlich neu und das sollte uns auch allen irgendwie so ein bisschen zu denken geben.
Da gibt es ja gerade ein Programm, von dem die allermeisten wahrscheinlich schon irgendwo irgendwas mal gehört haben, ChatGPT. Daran kommt man nicht vorbei, wenn man über KI spricht. Christian, kannst du über ChatGPT speziell noch ein bisschen was erklären?
Ja, ganz gerne. Also ChatGPT wurde erstmal von OpenAI, einem Unternehmen, was Elon Musk 2015 gegründet hat, hervorgebracht. Die erste Version kam im November 22 auf den Markt, also ist noch gar nicht so lang bei uns. Die haben selbst 7 Jahre gebraucht, um eben dieses Modell zu trainieren, das Modell anzulernen und so zu bauen, dass es irgendwo ja auch für die Nutzer spannend ist. Nach 5 Tagen, als die live waren, hatten die dann so 1 Million Nutzer, nach 2 Monaten 100 Millionen Nutzer und jetzt spricht man von über 1 Milliarde. Also das ist gewachsen wie verrückt und ich glaube, man kann sich das kaum vorstellen, was passiert, wenn ein Unternehmen innerhalb von einem Jahr eine knappe 1 Milliarde Nutzer hat. Das sind also Zahlen, die wir nicht vergleichen können mit unserer bisherigen Wirtschaft und dafür steht natürlich auch dieses riesengigantische Datenmodell, was da hinten dran ist. Und was es eben für Probleme lösen kann.
Auf die Probleme, die ChatGPT zum Beispiel lösen kann, gehen wir gleich noch genauer ein. Kai, mich würde interessieren, wie waren deine ersten Berührungspunkte mit ChatGPT? Hast du dich da auch erstmal reinfuchsen müssen oder warst du da von Anfang an auch mit am Start?
Tatsächlich habe ich einen Vortrag von Christian gehört, vor gut 1,5 Jahren, glaube ich. Und hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte, war aber auf Anhieb begeistert und habe irgendwo für mich auch das Potenzial relativ schnell erkannt, habe mir dann einfach auch bei Amazon irgendwie 3, 4 Bücher zu dem Thema, die wahrscheinlich auch mit ChatGPT geschrieben worden sind, gekauft und habe mich dann da vertiefend reingearbeitet. Bin also auch, habe auch keinen Informatiker-Hintergrund oder ähnliches, ne? Also ich bin von Haus aus eher Politologe vom Studium her. Und fand das auf jeden Fall spannend und habe sofort die Potenziale oder einige Potenziale für meine eigene Arbeit und der Arbeit in der Geschäftsstelle mit meinen Mitarbeitern erkannt, aber eben auch fürs Handwerk. Und bin dann sozusagen auf eine Reise gegangen und lerne jetzt auch jede Woche dazu, weil es immer irgendwie neue Sachen gibt. Also auch ChatGPT hat sich stark gewandelt. Mittlerweile von dem ersten Modell, Christian hat es ja schon angesprochen, auch von den Möglichkeiten, die man hat. Ne? Also mittlerweile am Anfang ging es ja wirklich nur darum, ich sag mal, Texte zu generieren. Mittlerweile ist das Thema Bilderstellung, Bilderkennung, Bildanalyse, überhaupt Datenanalyse, Verarbeitung. Ich kann Dokumente noch und nöcher dort einpflegen. Mittlerweile kann ich eigene GPTs bauen. Ganz spannend. Aber der ganz praktische Nutzen am Anfang ist wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen bestimmten E-Mail-Verkehr, den lasse ich mir beantworten. Ich habe Veranstaltungen, wir machen ja viele Veranstaltungen und brauchen sozusagen Einladungstexte oder auch mal eine Rede oder Grußworte oder ein Social Media Post oder solche Sachen. Das sind so die Basics, die man auch super mit dem 3.5er, also dem kostenfreien Modell sozusagen hinbekommt, die auch total intuitiv sind. Die kann eigentlich jeder machen, wenn er sich daran traut. Und damit hat es eigentlich angefangen.
Ganz spannend. Wir gehen da gleich auch noch drauf ein, wie du ChatGPT jetzt nutzt. Du hast aber jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt davon verschiedene Versionen. Die 3.5er-Version, das ist die Standardversion, die jeder kostenfrei aktuell nutzen kann. Christian, da gibt's ja aber noch weitere Versionen, die dann auch noch ein bisschen mehr können.
Ja, ganz genau. Also ich würde mal die 4.0er-Version jetzt hier einfach nochmal vorstellen wollen. Das ist die Bezahlversion, also da, wo man tatsächlich $20 für im Monat löhnen muss. Wenn man das dann über die Kreditkarte zieht, dann kommen auch mal ein paar Kleinigkeiten drauf für einfach den Zahlungsverkehr. Dann ist man so bei 21,50 oder 22 Euro im Monat. Aber da auch nochmal ganz genau den Finger in die Wunde gelegt, das Ding kann auch deutlich mehr. Also ich habe es mal berechnet, es sind irgendwie so Faktor 571 vom Datenmodell, was hinten dran steht. Das ist also auf Tokens basierend. Das ist so, was steckt man da rein? Also das GPT, das steht ja für Generative, also generative, vorher trainierte Transformer-Architektur. Das brauchen wir uns jetzt nicht groß merken, aber das geht uns manchmal so schwer über die Lippen im Englischen, das GPT. Das heißt also eigentlich nur, dass diese Software eine Antwort generiert auf einen Chat, also auf etwas, was wir der zur Verfügung stellen, eine Frage. Können wir uns so vorstellen wie ein Google-Fenster, also wo wir praktisch etwas googeln wollen und unsere Abfrage einstellen. Sieht fast genauso aus. Und das ist praktisch der Chat. Das P vorher trainiert, wie gesagt, pre-trained im Englischen, ist dann der Datenschatz, auf den dieses Teil zurückgreift. Und man könnte jetzt die Transformer-Architektur, müssen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in die Informatik, machen wir aber nicht. Wir können uns aber merken, die transformiert das Wissen, was sie hat, auf die Frage und versucht uns praktisch unsere Frage zu beantworten. Im Gegensatz, wo Google nur nach Webseiten, die eventuell die Frage beantworten könnten, listet uns die ganz charmant. Also das ist ein Umdenken vom Arbeiten für uns alle, weil wir, wie gesagt, ganze Antworten formuliert bekommen und nicht nur Seiten finden, auf denen wir uns dann selbst die Antworten zusammensuchen müssten.
Also ist ChatGPT das bessere Google?
Absolut. Und das war auch der Grund für Microsoft, bei ChatGPT zuzuschlagen. Das war im Übrigen auch der Grund, warum dann Elon Musk wieder raus ist. Die haben das ganze Ding auch, also OpenAI heißt ja die Firma, die haben es geclosed. Also man kriegt keine Informationen mehr, wie der Algorithmus tatsächlich trainiert wird und was drinsteckt. Bei Google ist es ein bisschen anders. Google ist noch ein bisschen offener. In dem C4-Korpus stecken etwa 15 Millionen Webseiten, also das Wissen von 15 Millionen Webseiten drauf. Nur zum kleinen Vergleich, Wikipedia kennt jeder von uns, Wikipedia in allen Ländern, in allen Sprachen, mit allen Bildern, allen Statistiken, das macht ungefähr 0,19% in so einem pre-trained Body aus. Also das ist schon wirklich ein sagenhaftes Wissen, was da hinten drin ist.
Ohne da jetzt ganz tief in die Materie einzusteigen, aber was ich gelesen habe, einer der größten Unterschiede zwischen der 4.0er und der 3.5er Version, die 4.0 Version, die greift auch aufs Internet zu, richtig? Und aktualisiert sich auch, wenn man auch aktuelle Ereignisse sich irgendwie über ChatGPT zusammenfassen lassen möchte. Das funktioniert mit der 4.0er, mit der 3.5er wird es da schwierig.
Also genauso ist es. Die 3.5er, man hat bei diesen Trainingsdatensätzen praktisch irgendwie ein Anfang und ein Ende. Und das ist halt irgendwann abgeschlossen. Und die ziehen das immer nach. Das ist so ein rollierender, also die packen praktisch immer wieder neue Daten rein. Und das ist so ein rollierendes Ende. Aber trotzdem, wenn man so ganz neue Sachen aus beispielsweise Februar 2024 nachfragt, weiß das 3.5er-Modell einfach nicht Bescheid. Und der 4.0er-Algorithmus hat noch was ganz Charmantes. Man kann das nämlich auf seinem Smartphone auch betreiben und ist dann automatisch in dem letzten Release auch drin auf die 4.0er-Turbo-Variante, mit der man sich nämlich unterhalten kann. Und da ist Kai unheimlich versiert drin und spricht sogar, wenn er mal im Auto sitzt, mit dem Teil und unterhält sich. Hat riesengroße Vorteile, weil man sich nämlich, wenn man gerade so in Gedanken ist und beispielsweise beim Autofahren kommt einem ein guter Gedanke, den man im Unternehmen umsetzen möchte oder wo man nochmal dran erinnert werden möchte oder wo man eine Idee weiterspinnen möchte, kann man einfach in sein Smartphone sprechen und die Speech-to-Text, also die Sprache-zu-Text-Generierung ist unfassbar gut. Also ich habe vorher viel mit KI diesbezüglich ausprobiert, weil wir da auch einen Anwendungsfall in der Firma haben, auch für unsere Kunden haben. Und wir haben es auch teilweise selbst probiert. Das ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig. Die haben das einfach so gelöst. Und es war echt spannend zu sehen, wie fehlerfrei da geschrieben wird. Und wenn man das jetzt nutzt, um Gedanken mal aufzuschreiben, wieder zurück im Büro ist, hat man diesen großen Vorteil, dass man direkt ein kleines Fensterchen findet mit dieser Konversation aus dem Auto, wo man einfach nur eine Idee reingeblubbert hat. Und die dann weiter bearbeiten kann. Und das finde ich richtig, das ist wirklich Gold wert.
Das hört sich nach der Zukunft an, würde ich jetzt mal sagen. Kai, der Christian hat es gerade erzählt, was du so im Auto dann machst und wie so deine Ideen auch verarbeitet werden. Erzähl das doch selbst gerne nochmal. Wie nutzt du persönlich denn ChatGPT?
Also jetzt speziell beim Autofahren tatsächlich über die Voice-Funktion. Das ist im Prinzip, als wenn ich einen Beifahrer habe, über die Freisprechanlage. Man kann seine Fragen loswerden. Man kriegt natürlich dann auch gesprochen in einem Dialekt, den man sich auch aussuchen kann. Also die Stimme, da gibt's viele, viele mögliche Stimmen und Dialekte, die man da auswählen kann, wie die KI da mit einem spricht. Und dann kriege ich quasi ganz schnell eine gesprochene Antwort, die aber gleichzeitig auch sozusagen im Nachhinein in ChatGPT nachlesbar ist. Also der komplette Dialog. Dann kann ich mir hinterher quasi am Rechner auch anschauen, kann ihn aber im Auto halt führen. Und gut, das macht man dann natürlich nicht, um irgendwelche langen Arbeiten zu schreiben oder ähnliches. Aber gerade wenn es um Brainstorming geht, um Ideen sammeln, um vielleicht auch zum Beispiel einfach ein paar Slogans für Veranstaltungen, das mache ich sehr gerne. Also wir suchen immer nach coolen Namen für Veranstaltungen und überhaupt so Ideenschmiede. Also ChatGPT ist eine unheimlich gute Ideenschmiede. Man gibt einfach einen Begriff rein, so ungefähr einen Vorschlag. Man macht irgendwas seit 10 Jahren immer gleich, nennt die Veranstaltung immer gleich und möchte aber mal was Neues machen, weiß nicht wie. ChatGPT sagt dir sofort wie, liefert dir 10 oder was weiß ich, wie viele potenzielle nur Beispiele und man kann das dann immer weiter verfeinern. Wir sagen eigentlich immer, dass ChatGPT so eine Herrscher an Beratern aus allen möglichen Fachbereichen ist, die uns dort zur Verfügung stehen, die am anderen, quasi am anderen, auf der anderen Seite am Bildschirm sitzen, nur gierig auf unsere Fragen warten und um uns dann zu helfen. Und im Prinzip ist es auch so. Das ist wirklich so, dass man mit dem Prompting, also Prompting ist ja der Begriff, der beschreibt, wie man sozusagen die Befehle dort formuliert und eingibt. Da mit der richtigen Herangehensweise und auch der nötigen Neugier, um auch immer wieder nachzufragen, um die Ergebnisse zu verfeinern und zu verbessern, kommen da echt wirklich coole Sachen bei rum.
Kannst du uns da mal ein ganz allgemeines Beispiel nehmen, wie man so den Eingabetext, das Prompting quasi optimieren kann? Mal angenommen, ich möchte jetzt auf eine E-Mail von dem Kunden antworten, der anfragt, ob wir gerade freie Kapazitäten haben oder ob wir Zeit haben für eine Elektroinstallation. Was könnte man da bei ChatGPT eingeben, um da eine richtige Antwort zu bekommen und die Antwort dann auch noch zu verfeinern?
Also allgemein ist es so, dass je mehr Content, also je mehr Informationen ich mit meinem Prompt einbringe, umso qualifizierter, besser ist auch die Antwort. Es gibt ein paar Tricks, so wie zum Beispiel das Persona-Priming. Das ist im Prinzip, dass ich die KI erstmal in die Rolle des Fachmanns versetze. Also bevor ich überhaupt anfange, meine Frage zu stellen, sage ich ChatGPT, pass auf, du bist jetzt Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Du hast 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer in diesem Bereich, hast so und so viele Mitarbeiter, je nachdem, worauf die Frage dann hinzielt. Bist in der und der Region angesiedelt und deine Stärken sind und du kennst dich zum Beispiel besonders mit der Installation von Photovoltaikanlagen oder ähnlichem aus. Wenn ich das vorausschicke, dann spezialisiere ich die KI schon ein Stück weit und die Antworten sind qualitativ hochwertiger, die ich dann bekomme, wenn sie dann sozusagen in diesen Fachbereich nachher eindringen. Dann gibt es einfache Befehle, zum Beispiel wie erkläre Schritt für Schritt. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Eingabe mache und sage, erklär mir bitte, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Dann kann ich das einfach eingeben. Wenn ich, wie gesagt, mein Persona-Priming anwende, dann wird die Antwort schon deutlich besser. Wenn ich dann aber einfach ergänze, bitte erklär es Schritt für Schritt, nur mit diesen einfachen Worten, dann hat die KI nochmal die Möglichkeit, sich während des Generierens der Antwort sozusagen, ja, wie soll ich sagen, vertiefender mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch dann ist das Ergebnis wieder deutlich besser. Und das sind so kleine Maßnahmen, die man, wenn man sie kennt, anwenden kann. Ansonsten kann man aber auch einfach immer nachfragen. Das ist eben ein Dialog. Das ist, ich gebe nicht eine Frage ein, erwarte eine Antwort, sondern ich kriege erstmal eine Antwort und mit der arbeite ich dann weiter und stelle weiter Fragen. Was auch ganz spannend ist, wenn man selber gar nicht weiß, was man eingeben soll, kann man auch ChatGPT selber fragen. Bitte, ich möchte dieses Ergebnis von dir haben. Welchen Prompt muss ich eingeben, um das bestmögliche Ergebnis von dir zu bekommen? Ja, da kann man also wahnsinnig viel spielen und das ist ja mittlerweile auch die hohe Kunst. Das ist ja auch am Ende ein neues Berufsfeld, Prompt Engineering, wo es nur darum geht, einfach dass die besten Ergebnisse aus dieser KI sozusagen rauszukitzeln durch die Optimierung der Prompts. Und man kann kein Buch einfach so schreiben oder keine Masterarbeit, sondern man kann mit den richtigen Herangehensweisen sozusagen Stück für Stück, Kapitel für Kapitel und so weiter aufbauend generieren. Das funktioniert auch gut, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass man ChatGPT die Aufgabe, schreib mir mal bitte hier irgendwie einen Roman von einem fliegenden Pferd in Indien oder irgendwie sowas, ne? Also da wird man nicht viel, da wird nicht viel bei rumkommen. Man muss halt auch wissen, wie.
Ah, das ist schon faszinierend. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele gar nicht genau wissen, was kann ich denn damit überhaupt machen? Und da sind wir jetzt schon an dem Punkt, zu dem ich heute eigentlich hin möchte. Es geht darum, was kann die KI auch fürs Handwerk tun? Und Kai, du hast jetzt gerade schon so exemplarisch was erzählt, wie du zum Beispiel auch ChatGPT nutzt. Jetzt ein klassischer Handwerksbetrieb, so um die 10 Mitarbeitende, kann ich mir vorstellen, da ist oder bei vielen zumindest noch nicht das Bewusstsein da, okay, ChatGPT kann mir die Arbeit erleichtern. Was sagt ihr, was sagst du Kai, was sagst du Christian, Handwerksbetrieben, die noch nicht mit KI zu tun haben, warum sollten sie denn das mal versuchen? Was kann es denn tatsächlich bringen. Kai, vielleicht magst du einmal anfangen.
Ja, gerne. Also KI war tatsächlich oder hat in den letzten Jahren immer einen relativ schlechten Ruf im Handwerk gehabt, weil alle gedacht haben, oh, wahnsinniger Aufwand, personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen, lange Zeit, um dann irgendwas Eigenes für die Firma zu entwickeln, was dann vielleicht aber auch schon wieder überholt wird. In der Zeit schwieriges Thema durch diese niederschwelligen Angebote wie ChatGPT, aber da gibt es ja noch tausend andere Anbieter. ChatGPT ist eben das populärste Large Language Model, was wir jetzt quasi kennen und der Marktführer. Gibt es für jeden eigentlich die Möglichkeit und für jedes Unternehmen im Handwerk direkt KI-Power zu nutzen? Also ich kann alles, was im Prinzip in Textform passiert in der Firma, kann ich unterstützend mit ChatGPT ja, gestalten und organisieren. Das können die einfachen Beantwortungen der Kunden-E-Mails sein. Das kann Datenanalyse sein, also auch alles Mathematische geht wunderbar. Das kann, wie gesagt, die Planung sein. Was ich auch ganz spannend finde, ist das Thema technische Beratung, weil unterm Strich die Bilderkennung ist jetzt mittlerweile so gut geworden, dass ich auch eine defekte Pumpe, also eine Wärmepumpe oder sonstige defekte Teile dort quasi analysieren lassen kann. Ich kann Fehlercodes von Heizungsanlagen eingeben und mir sozusagen Schritt für Schritt erstmal direkt sagen, wo ist der Fehler überhaupt, was bedeutet das? Und dann auch eine Schritt für Schritt Anleitung sozusagen geben lassen, wie ich den Fehler beheben kann am besten, auf einem fachlich sehr hohen Niveau. Das funktioniert wirklich gut. Und ansonsten, ich kann es in Excel nutzen, ich kann es für das ganze Thema Kommunikation, Außendarstellung, ich habe mit Canva eine Schnittstelle mittlerweile, ich kann also meine Social Media Posts oder sonstigen Einladungen, Firmen-Event, was weiß ich was machen, all diese Sachen, wo man vielleicht immer eher vorschnell einen externen beauftragt hätte, der es macht, kann man jetzt auch mal selber versuchen, wenn man da ein bisschen affin ist. Das funktioniert super, auch ohne großartige Vorkenntnisse. Und am Ende ist tatsächlich das Betätigungsfeld eigentlich nur durch den eigenen Horizont begrenzt. Ja, ich muss halt so ein bisschen selber drauf kommen, was ich will oder wo es spannend sein könnte. Aber ich kann auch als Firma drüber nachdenken, ob, wenn ich zum Beispiel die Frage habe, Mensch, wie könnte ich in meiner Firma eine 4-Tage-Woche umsetzen? Ja, das kann ich ganz strukturiert mit ChatGPT organisieren. Oder erstmal, man kann sich durch ChatGPT Pro und Contra erstellen lassen, die Firmendaten eingeben und so weiter und so fort. Und dann so mit so einem Expertengespräch quasi mit ChatGPT überlegen, wie man es denn umsetzen könnte. Das sind alles so Sachen, auch lästige Sachen, wie zum Beispiel das Verfassen von Beurteilungen, Arbeitszeugnissen, macht keiner gerne. Es geht jetzt innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten mit ChatGPT.
Christian, hast du da noch Ergänzungen? Du bist ja viel im Austausch dann auch mit Handwerksbetrieben. Ich kann mir vorstellen, da sind auch viele Vorbehalte, die auch der Kai gerade geschildert hat.
Also Kai hat ja fast nichts übrig gelassen und Brot schneiden kann die Maschine tatsächlich noch nicht. Aber nein, Spaß beiseite. Also Was ich immer ganz sinnvoll finde, ist so Personal. Wir haben ein großes Fachkräftethema, wir haben Fachkräftemangel und ich finde, das ist eins der Einfallstore für Handwerker, um damit mal rumzuspielen. Weil der typische Handwerker sich nicht wahnsinnig auf Social-Media-Plattformen tummelt und da ganz viel Werbung schaltet. Und gerade wenn ich mich da nicht auskenne und wenn ich die Sprache von diesen unterschiedlichen Social-Media-Plattformen nicht beherrsche, dann traut man sich doch da erstmal nicht ran. Und was ich immer, einer meiner ersten Prompts, die ich immer in meinen Vorträgen bringe, ist tatsächlich, dass man sich also erstmal dieses Persona-Priming nutzt, was Kai schon erklärt hat, dass ich also der Maschine erzähle, wer ich bin. Ich bin Handwerker im Elektrohandwerk, im SAK-Handwerk, im egal was. Und ich möchte Azubis attrahieren, also Azubis gewinnen für das nächste Ausbildungsjahr. Und lasse mir eine Ausschreibung dafür formulieren, die ich erstmal auf meine eigene Webseite tun kann. Die ist dann ein bisschen umfangreicher, ein bisschen vollständiger. Und dann sage ich der Maschine oder im Suchfeld, gebe ich dann den Prompt ein. Und jetzt bitte für Instagram, für TikTok, für egal was, egal welche Plattform ich dann nutzen möchte, Meta mit Facebook, oder vielleicht sogar LinkedIn, wenn es sich mal an einen Ingenieur vielleicht richtet. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ChatGPT beherrscht jede Plattform, jede Länge, jede Sprache. Wenn du sagst, wen du ansprechen möchtest, in welcher Alters- und Zielgruppe die Leute sich befinden, dann spricht die Maschine auch deren Sprache. Und damit hast du einen unheimlichen Vorteil, indem du nicht an den Leuten vorbeikommunizierst, sondern du kriegst die wirklich mit den Emojis, du kriegst die gepackt. Und ich glaube, das ist auch eines der wertvollsten Themen auch, wo man eben viele Plattformen mit einem, ja, im Nu, also mit einem minimalen Zeitaufwand einfach bedienen kann. Und was auch immer sehr, sehr gut ankommt, sind so Gefährdungsanzeigen von Baustellen. Ja, also man muss, bevor man als beispielsweise Gerüstbauer auf eine Baustelle geht, muss man eine Gefahrenanzeige ausfertigen und die vielleicht auch noch mit der BG besprechen, ob die so vollständig ist und daraufhin eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt ja, mit einer Unterweisung, mit einer Arbeitsschutzunterweisung versehen. Und da, das ist einfach nicht, das sind nicht wir Handwerker, das sind nicht, ja, wir wollen auf der Baustelle sein, wir wollen was machen, das hält uns auf, das hält uns von der Arbeit ab. Und da dieses Tool zu haben, und ich hatte in einem Vortrag, das war sogar in Mecklenburg-Vorpommern, bei dir um die Ecke, Kai, bei den Gerüstbauern, da saß jemand von der BG mit im Raum und sagte, hey, Dimanski, das ist total klasse. Das, was du gerade vorgelesen hast, war die beste Gefährdungsanzeige von der Baustelle, die ich die letzten 3 Jahre gesehen habe. Und da zeigt es uns, dass das Ding halt mit diesem riesen Datenschatz, was es im Hinterkopf quasi hat, einfach auch gehoben werden kann. Also die Vorteile können gehoben werden von uns. Und wie Kai schon sagt, es ist eigentlich unser eigener Kopf, der da nur die Limitierende ist. Ich kann da alle Fragen reinbrettern und kriege auch irgendwie eine Antwort raus. Und da vielleicht auch nochmal einen kleinen technischen Aspekt. Das Ding neigt auch zum Halluzinieren. Das heißt, es erfindet auch Sachverhalte. Man schreibt mittlerweile schon Bücher weiter über solche generative KI, um dann wiederum neue KI wieder zu trainieren an den von der KI verfassten Texten. Also es wird echt langsam verrückt, wie ich ja schon gesagt habe eingangs. Und da muss man halt immer noch den Kopf anhaben. Und das ist auch ein ganz großer Appell an die jungen Leute, die GPT natürlich schon nutzen, um Schulaufgaben zu lösen und ja, dann einfach das Training für den Kopf sozusagen unter den Teppich kehren und trotzdem eine super Antwort ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer geben. Muss man ein bisschen aufpassen. Auch juristisch und auch mathematisch haben wir das Ding schon aufs Glatteis geschickt. Also, es ist nicht alles gut, was rauskommt. Es ist vieles sehr gut nutzbar. Aber bitte, 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 alle Nutzerinnen und Nutzer sollten die Köpfe noch anhaben und nochmal zweimal drüber nachdenken, ob das jetzt die perfekte Antwort ist. Also, man muss auch noch ein bisschen vorsichtig sein, würde ich sagen.
Das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, was denn noch so ja die Kritikpunkte, die Knackpunkte daran sind. Und einer ist sicher, dass man die Daten im besten Fall nochmal verifizieren sollte oder sich zumindest da nochmal, dass man da nochmal einen Doppelcheck oder so macht. Ein anderes Thema und ich glaube auch da haben viele noch Angst. ist das Thema Datenschutz. Was passiert denn mit den Eingaben, die ich da reinsetze? Christian, wie geht ChatGPT mit den Daten um?
Ja, also auch da, der eine oder andere hat es bestimmt schon gemerkt, also ChatGPT ist auch manchmal nicht verfügbar. Das liegt ganz einfach daran, dass die Daten noch in Amerika gecrunched werden. Also die werden in Amerika, also werden erstmal nach Amerika geschickt, werden in Amerika auf den Servern, auf diesen großen Datenmodellen halt verarbeitet und werden da auch gespeichert. Also das heißt, Datenschutz ist ein Thema. Das Unternehmen gehört jetzt mehrheitlich zu Microsoft. Also auch hier muss man so ein bisschen drüber nachdenken, wenn ich jetzt einen Arbeitsvertrag in 365 Microsoft aufsetze und da in der Cloud arbeite und dann GPT nutze mit den gleichen Daten, dann wird das jetzt vielleicht nicht wahnsinnig uns auf die Füße fallen. Also ich bin da schon echt gespannt, was wirklich gewiefte Datenschützer da denn halt auch nochmal zu sagen, wenn es um eine Vollintegration von ChatGPT in Microsoft kommen wird. Aber ja, man sollte natürlich vorsichtig sein. Die Daten, die man da reingibt, die sind dann auch erstmal in Amerika oder in den USA bekannt oder beziehungsweise könnte man darauf zugreifen oder zurückgreifen. Es nutzt natürlich auch, um diese Modelle weiterzuentwickeln. Also so ein Reinforced Learning heißt es, also das Lernen praktisch, also jedes Mal, wenn ich von ChatGPT eine Antwort herauskopiere mit so einem kleinen Klemmbrett-Icon, wenn ich das also rauskopiere und das irgendwo einsetze und dann weiterarbeite, weil mir die Antwort eigentlich doch nicht so gut gefallen hat, denkt aber die KI, hey, das war eine gute Antwort, weil die wurde kopiert. Ja, wenn ich aber der KI sage, hey, die Antwort war eigentlich schlecht und mach die nochmal und nochmal und nochmal, bis sie passt und ich sie dann erst kopiere, dann ist das sicherlich für die KI zum Lernen besser. Also es wird mit unseren Daten gelernt, es wird auch es werden statistische Erhebungen gemacht und ja, wir haben ja auch alle einen Account, also wenn man in der Bezahlversion ist, muss man sich ja eben auch, also hat man ja einen Bezahl-Account dahinterlegt, das ist eine Kreditkarte in der Regel, man hat E-Mail, Name und auch Mobil, also Handynummer hinterlegt. Und das soll natürlich auch auf der einen Seite abschrecken, dass man mit dem Ding nicht irgendwelche, also Schindluder betreibt und fragt, hey, wie kann ich mir Schwarzpulver zusammenmixen und was brauche ich, ja, wie mache ich das am besten? Und ja, also da muss man halt einfach so ein bisschen auch aufpassen, was man da abfragt und wie man sich da mit dem Ding verhält. Aber die Daten sind, also kurzum, die Daten sind erstmal weg. Daten sind erstmal nicht bei uns. Wenngleich die Antwort, die rauskommt, da bin ich urheberrechtlich schon wieder auf der sicheren Seite, weil dieses Modell so groß ist, so gewaltig, dass diese ganzen Neuronen, die da praktisch, also die Berechnung nimmt immer wieder einen anderen Verlauf durch die KI und damit kommt sie und erzeugt immer wieder eine andere Antwort. Und da ist das dann schon wirklich sehr einzigartig, was man denn da als Ergebnis rausbekommt. Und das haben zumindest Datenschützer jetzt als, oder zumindest Urheberrechtler so eingeschätzt, dass das auch erstmal unseres ist. Also der den Prompt, also der die Abfrage macht, dem gehören auch erstmal, oder dem gehört die Antwort. Vielleicht ein klasse Beispiel noch, um das abzuschließen, wurde ich letzte Woche gefragt auf einem Vortrag, ob ich nicht mal ein Bild generieren kann über Frisuren, und mit denen man dann, die man an den Eingang seines Friseurladens beispielsweise machen möchte. Und da haben wir ein paar Beispiele gemacht. Und das ist natürlich dann wiederum cool mit der KI, weil ich diese Bilder dann nutzen kann und die dann wirklich auch ganz sicher an meine Eingangstür hängen darf, also drucken lassen darf und dann auch nutzen kann, ohne dass da jemand kommt und sagt, also halt Moment mal, ich war der Fotograf und ich habe hier das Recht am Bild und ich war die Person, die fotografiert wurde und du hast jetzt nur das Recht für ein Jahr, dieses Bild zu benutzen und danach musst du was Neues machen oder wieder Geld an dich überweisen. Da kann man dann schon von profitieren auch.
Ja. Bild-KI haben wir jetzt nicht im Detail besprochen, das würde nochmal einen komplett eigenen Podcast füllen. Ich würde sagen, wir gehen so in eine kleine Schlussrunde rein. Kai, mich würde interessieren, was ist deine Antwort auf die Frage, warum sollte jeder Handwerksbetrieb sich mit KI beschäftigen?
Ja, im Prinzip würde ich da einen kleinen Rückblick wagen. Wir reden seit vielen, vielen Jahren von der Digitalisierung. Und das ist so eine, wie soll ich sagen, eine langsam fortschreitende Geschichte. Wir haben mal gesagt, das ist eigentlich so wie so leichte, seichte Wellen am Strand, die so schubweise kommen und ich kann hier wieder eine Anwendung digitalisieren. Irgendwann bin ich vielleicht in der Lage, viele digitale Anwendungen in einem System zusammenzuführen. Das ist über die Jahre Stück für Stück quasi implementiert worden, hat nicht unbedingt immer einen großen Wettbewerbsnachteil nach sich gezogen, wenn ich es nicht gemacht habe an der einen oder anderen Stelle, gerade auch bei den kleinen Betrieben. Bei der KI ist es jetzt ganz anders. Ja? Da kriegen wir quasi hier eine Flutwelle um die Ohren gepeitscht, innerhalb von einer atemberaubend schnellen Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da uns alle umgucken werden die nächsten Jahre, was noch passiert, wenn man sieht, was jetzt gerade passiert ist, allein seit Veröffentlichung von ChatGPT. Und entsprechend ist es auch wirklich wichtig, sich auch kurzfristig damit zu beschäftigen. Also für jeden, der noch irgendwie die nächsten 20, 30 Jahre hier unterwegs sein möchte, glaube ich, ist das eine echte Erleichterung. Klar, Handwerk ist natürlich am liebsten logischerweise, wie der Name schon sagt, mit den Händen arbeitend und vielleicht nicht immer so affin. Aber genau da setze ich dann dagegen und sage, eben weil es auch so intuitiv und einfach nutzbar ist, spielt uns das eigentlich in die Karten. Und vielleicht kann man da ein Stück weit auch Nachteile, strukturelle Nachteile, die das Handwerk einfach hat, wettmachen mit der Geschichte.
Vielen Dank dir für die Antwort, Christian. Ich spiele dir auch noch eine Frage zu. Welches Potenzial hat denn künstliche Intelligenz fürs Handwerk in der Zukunft?
Eine gewaltig große. Und zwar die, dass der Handwerker wieder mehr auf der Baustelle also seiner eigentlichen Tätigkeit als Handwerker nachkommen kann. Der Handwerker muss sich mit KI auseinandersetzen, um diese ganzen Zeitfresser von seiner Schulter, um die loszukriegen, um die wieder ablegen zu können, um das ganze Büro besser zu koordinieren, zu organisieren. Dafür muss er sich einfach mit KI auseinandersetzen. Und wir reden noch gar nicht über Robotik, über das, was da auf uns noch zukommt. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist sicherlich 5 bis 10 Jahre, schätze ich mal, wird das eine Thematik werden. Aber jetzt geht es erstmal darum, um die ganzen Geschäftsabläufe, die Geschäftsprozesse, alles, was im Büro, alles, was mit Schriftkrams zu tun hat, Rechnungen schreiben, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter bewerten, Mitarbeitergespräche führen, Werbetexte zu verfassen, sich zu platzieren am Markt und da zu sein, ohne dass das eben riesig viel Zeit frisst. Dafür ist KI wirklich wertvoll aktuell und das sollte man nutzen. Und wer es nicht macht, der sollte dann seine Nachbarbetriebe scharf im Auge behalten, weil der es macht, der wird das Rennen auch gewinnen.
Wahnsinnig spannendes Thema und wir haben ja jetzt wirklich in den letzten 30 Minuten nur an der Oberfläche gekratzt und sind noch gar nicht ganz tief eingestiegen. Da könnte man wirklich noch stundenlang drüber diskutieren und drüber sprechen. Deshalb freut es mich, dass wir zusammen den ersten Einstieg gemacht haben. Vielen lieben Dank an dich, Kai. Vielen lieben Dank, Christian, dass ihr heute zu Gast wart. Euch alles Gute und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Wir werden das nochmal vertiefen. Danke euch.
Bis zum nächsten Mal, Max. Mach's gut. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Falls euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, bewertet ihn mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform oder schreibt einen netten Kommentar. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier im E-Show-Podcast. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao.